War der gewaltsame Tod von Alex Pretty in Minneapolis einer zu viel? Haben Donald Trump und seine Straßengang aus ICE und Grenzschutzleuten die Schrauben überdreht? In den USA hält man wohl gespannt den Atem an, was jetzt passiert. Denn Widerstand gibt es nicht nur unter den Anhängern der Demokraten. Empörung über ICE-Gewalt. Kippt die Stimmung gegen Trump? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste zugeschaltet aus Laguna Beach. Das liegt zwischen Los Angeles und San Diego in Kalifornien am Pazifik. Ist Michaela Haas, Autorin und Kolumnistin. Sie leben und arbeiten in den USA, unter anderem für deutsche Medien. Der Amerikaner Erik Kirschbaum lebt und arbeitet hier in Deutschland für US-Medien, unter anderem die Los Angeles Times, und sind auch tätig als Buchautor. Professor Stefan Bierling ist Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg. Und Stefan Götz-Richter, Herausgeber und Chefredakteur des Online-Magazins The Globalist. Zum Thema haben Sie in diesem Online-Magazin besonders internationale Politik, auch Wirtschaft. Und Sie sind Direktor eines Thinktanks mit dem Namen Global Ideas Center. Das ist eine Lernfabrik und soll sich mit den Ideen, den globalen, beschäftigen. Frau Haas, sagte, Sie leben ja in Kalifornien und erleben jetzt auch die Debatten, um die es heute in der Sendung geht, vor Ort. Gibt es denn nach den tödlichen Schüssen in Minnesota einen echten Stimmungsumschwung in den USA? Oder ist das nur eine weitere, schnell verpuffende Empörungswelle?
Ich sehe, dass die Stimmung gekippt ist. Ich gehe jedem Wetter ein, dass Trump dieses Jahr nicht mehr übersteht. Er ist gesundheitlich angeschlagen, er ist mental angeschlagen und er ist innenpolitisch angeschlagen. Und mit diesen Morden in Minneapolis ist die Regierung eindeutig zu weit gegangen.
Herr Kirschbaum, wie ordnen Sie denn das ein, diese jüngste Gewalteskalation, jetzt am Ende die tödlichen Schüsse auf Alex Pretty? Ist da eine, auch wie dieser Tod, also wie diese Erschießung abgelaufen ist, ist da eine rote Linie überschritten worden, auch für Anhänger von Donald Trump?
Ich glaube, ja. Ich meine, die Politik Trump, Migration die Dynamik zu ändern, viele Leute abzuschieben, war relativ populär. 60% Zustimmung am Anfang, obwohl viele fanden die Methode übertrieben. Aber jetzt am Wochenende der zweite tote Demonstrant erschossen, hingerichtet eigentlich. Und wir haben diese Videos tausendmal wieder gesehen. Alle Amerikaner haben das ganze Wochenende das gesehen. Und dann gibt es eine Regierung, die das leugnet und sagt, er wollte Massaker. Das können wir alles sehen, das war Blödsinn. Und deswegen die Stimmung kippt. Und Trump hat das erkannt, relativ schnell, dass einer seiner wichtigsten Themen geht weg. Und deswegen hat er reagiert und er probiert zu deeskalieren. Und ich glaube, momentan die Amerikaner wollen nichts mehr von dieser gewalttätigen Abschiebung von Ausländern.
Herr Bierling, der US-Präsident ist ja für seine ebenso ungewöhnliche, kreative wie irritierende Wortwahl bekannt. Er hat ja von einem sehr unglücklichen Vorfall gesprochen. Jetzt wird der ICE-Kommandeur Gregory Bovino aus Minneapolis ja abgezogen. Trump erklärt das jetzt, man wolle ein bisschen deeskalieren. Reicht das, um die Lage zu beruhigen?
Das wissen wir nicht wirklich. Trump ist ein Meister, schwere Krisen zu überleben. Das hat er uns immer wieder vorgemacht. Und er ist auch ein Meister der Ablenkung. Er hat heute den Iran wieder bedroht, nachdem die amerikanische Flugzeugträgergruppe im Mittleren Osten eingetroffen ist. Das heißt, er wird zum nächsten Thema so schnell wie möglich übergehen, nachdem die Innenpolitik im Moment richtig aus den Händen gerät. Und zwar nicht erst seit den zwei Tötungen in Minnesota, sondern schon seit etwa 2-3 Monaten kommt er ins Torkeln. Und deshalb auch Venezuela, deshalb Grönland. Das ist Teil dieser Strategie, von Versagen abzulenken. Und das hat er eigentlich in den letzten 6-7 Jahren immer wieder hingekriegt.
Richter, der Einsatz von ICE gegen illegale Migranten, mutmaßlich illegale Migranten. Da zieht sich ja eine Spur der Gewalt durch diesen Einsatz. Die Behörden, das sind ja mehrere, unterstehen dem Heimatschutzministerium, stehen da seit längerer Zeit in der Kritik. Ist denn da, greift da niemand institutionell wirksam ein, um das zu verhindern? Es wird ja offensichtlich Recht gebeugt. Es gibt willkürliche Verhaftungen, die Verhältnismäßigkeit der Mittel steht ständig in Frage. Es gibt illegale Hausdurchsuchungen ohne Erlaubnis des Besitzers, also auch ohne Durchsuchungsbefehl. Warum ist das alles möglich?
Weil das, was wir immer gehört haben über die USA, Checks and Balances, ein Schweizer Käse ist. Das existiert nicht mehr. Und das fängt an der Spitze an und da geht es noch nicht mal um Donald Trump.
Also Kontrolle von politischer Macht.
Checks es geht auch darum, dass das Verfassungsgericht, John Roberts, eigentlich dafür sorgen müsste, dass eine Rechtsordnung aufrechterhalten wird. Er hat im Prinzip bei jeder Entscheidung, wo Trump seine Exekutivgewalt brutal ausweitete, ihm zugestimmt. Die ganze Sache mit der Immunität, die ja jetzt auch die Schergen, diese SS-artigen Schergen in Minneapolis zutage gefördert haben, die beziehen sich auf die Immunität, also als ob unter dem Mantel der skandalösen präsidentiellen Immunität jeder, der irgendeinen Hatchet-Job für Trump macht, davon auch umfasst ist. Und ich glaube, das ist das Kernproblem. Wir können immer über die kleinen Leute da vor Ort reden. Aber wenn auch zum Beispiel die Justizministerin oder der stellvertretende Staatschef Stephen Miller in einer Art und Weise von dem erschossenen
Alex Pretty.
Pretty in Minnesota davon redet, dass das ein Attentäter gewesen sei. Mhm. Und wenn auch die Justizministerin da nachlegt, dann ist die gesamte Rechtsordnung nicht mehr imstande, irgendetwas zu bedeuten. Denn die müssten ja mindestens warten, bis irgendwelche Tatsachen auf dem Tisch liegen. Und stattdessen machen sie sich zu Propagandisten von Donald Trump.
Würden Sie so weit gehen, dass der Rechtsstaat außer Kraft gesetzt
ist in den USA? Absolut. Ich gehe sogar so weit, wenn man sich das mal genau historisch überlegt. Wir sind hier in Deutschland. Hindenburg wurde damals für ein Ermächtigungsgesetz als 86-jähriger Mann zu Recht sehr kritisiert. John Roberts hat bisher 15 Ermächtigungsentscheidungen gemacht.
Vorsitzender des Supreme Courts, des obersten Bundesgerichts.
Und es gilt auch die schöne These, wenn nur 5 Senatoren, eine andere 5 Republikaner aufstehen würden für die Rechtsordnung und im Sinne dessen, was die Republikaner früher gewesen sind, eine anständige Rechtsstaatspartei, die auch sehr auf Migranten bezogen war, weil das alles die Arbeitnehmer waren, die man gut und flexibel einsetzen konnte. Wenn das da gewesen wäre, würde dieses Problem heute nicht existieren.
Und ist damit ja auch der Unterschied zu 1933. Genau. Frau Haas, in den sozialen Medien gibt es ja kursieren unzählige Handyvideos. Da sind Menschen zu sehen, die man aus Autos zerrt und aus Häusern, teilweise auch Kinder. Kinder sitzen ja, glaube ich, sogar in Abschiebehaft. Was ist das eigentlich? Ist das eine gewisse Systematik, die da die ICE-Leute anwenden? Was ist da zu sagen, wie man da vorgeht?
Die Brutalität ist gewollt. Die ICE-Agenten haben ja oft ihre eigenen Medienteams, ihre eigenen Kameramänner dabei, die das filmen und auf den sozialen Medien teilen. Das ist ganz klar zur Einschüchterung gedacht. Und dazu muss man auch wissen, dass es so gut wie unmöglich ist, gegen ICE zu klagen. Also wir wissen inzwischen, dass Alex Pretty, der erschossen wurde in Minneapolis, eine Woche zuvor schon einmal von ICE-Agenten attackiert wurde. Die haben ihm dabei eine Rippe gebrochen. Und man kann, also Sprichwort Immunität, man kann als Normalbürger einen ICE-Agenten wegen Brutalität oder wegen Missachtung der Gesetze praktisch nicht verklagen. Und diese Immunität, diese praktische Immunität verleiht diesen Agenten, die ja oft erst seit kurzem im Dienst sind, schlecht trainiert sind, schlecht ausgebildet sind, verleiht denen einfach eine Art Macht, die wir in Deutschland Gott sei Dank nicht mehr kennen.
Jetzt ist es so, Herr Kirschbaum, der US-Vizepräsident hat tatsächlich gesagt, die hätten absolute Immunität, um sie sozusagen gegen diese Angriffe zu schützen. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, sie unterliegen ja auch Recht und Gesetz in den USA. Wie kann da der zweithöchste Mann im Staat sagen, ihr könnt machen, was ihr wollt?
Ich glaube, er hat das vor einem Wochenende gesagt, oder? Das ist ein bisschen veraltet. Natürlich ist es eine schreckliche Situation, aber ich sehe das nicht so düster. Erstens, die Supreme Court wird wahrscheinlich demnächst Trumps Zölle als verfassungswidrig kippen und dann ist die Zollgeschichte weg. Und ich glaube, die Gerichte arbeiten ein bisschen langsamer als die Exekutive und es kommt zurück. Und man sieht auch im Kongress, die Republikaner werden jetzt wach. Es gab Widerstand unter den Republikanern über diese Grünland-Geschichte, auch jetzt in Minnesota. Wir sehen auch die Landesregierung in Minnesota, die wollen eine ordentliche Ermittlung. Trump sagt auch jetzt, er will eine ordentliche Ermittlung da haben. Ich habe Vertrauen in den Rechtsstaat. Ich glaube, der Rechtsstaat funktioniert nicht immer perfekt, manchmal langsam. Und guck mal, die ganze Widerstand, die wir in Minnesota sehen. Tausende von Leuten filmen jede Aktion der ICE auf Vorschlag von dem Governor Walz. Und das wird alles als Beweis gesehen. Und diese Beweise haben so eine Kraft im Vergleich zu ein paar hohle Wörter von Minister in Washington, die behaupten, es sei ein Massaker. Wir sehen alles, dass es nicht ein Massaker ist. Das hat die Stimmung in Amerika gekippt. Kein Präsident, egal wie mächtig der klingt, denkt, dass der ist, der kann das nicht überleben, wenn die ganzen Amerikaner das sehen, wenn die Stimmung dagegen geht, wenn die Wahlen demnächst schlecht gehen für die Republikaner. Deswegen, nein, ich glaube, der Rechtsstaat funktioniert auch in den USA.
Ist das tatsächlich ein Wendepunkt?
Das wissen wir nicht. Wendepunkte kann man erst immer aus einer Perspektive wirklich feststellen. Aber Trump ist, und das müssen wir strukturell auch diskutieren, in seinem mächtigsten Amtsjahr gewesen, 2025. Jeder Präsident hat in der zweiten Amtszeit das erste Jahr, wo er wiedergewählt ist, noch dazu mit Mehrheiten, wenn auch knappen in beiden Häusern des Kongresses, eigentlich die größte Macht, was durchzusetzen. Das fasert jetzt schon aus. Und je näher wir zu den Zwischenwahlen kommen, desto schwieriger wird's. Warum? Weil sich natürlich auch viele Republikaner, die Trump bisher kontrolliert hat wie ein Guru seine Sekte, die werden sich jetzt orientieren, gerade im Repräsentantenhaus, wenn sie alle zur Wahl stehen, ist Trump noch der, der mir die Wiederwahl sichert? Oder gefährdet er mich eher? Und die Umfragezahlen sind schlecht, die Wirtschaft läuft nicht gut, die Epstein-Files hängen ihm am Hals. Also da kommt so ein Perfect Storm, so ein perfekter Sturm fast zusammen. Und wir sehen schon einzelne Absetzbewegungen in der Republikanischen Partei, selbst der Vorsitzende der Mehrheitsfraktion im Senat, Republikaner, hat jetzt gesagt, das muss alles untersucht werden, das muss auf den Tisch, wir können nicht so weitermachen, wir ruinieren uns selbst quasi als Partei. Das heißt, da sehen wir jetzt die ersten Cracks, die ersten Spaltungen in dieser bisher so unglaublich von Trump kontrollierten, geschlossenen Partei.
Jetzt ist ja, vielleicht sollten wir ganz kurz noch bei den Behörden bleiben, um die es da geht. Also das ist ICE, ist ja die Abkürzung für Immigration and Customs Enforcement. Und offensichtlich diejenigen, die Pretty erschossen haben, kamen ja von den Grenzschützern, US Customs and Border Protection, also Grenzschutz. Und da stehen alle dem Heimatministerium. Was sind das für Organisationen, wenn wir das nochmal genau gucken? Welche Funktionen haben die? Die sind ja, Heimatschutzministerium gibt es ja schon länger, glaube ich, unter Bush Junior eingeführt worden. Was ist Staat im Staat?
Inzwischen ja. Das waren früher alles Organisationen, die wirklich rechtsstaatlich organisiert waren, wo man auch bei Fehlverhalten dem nachgehen konnte. Unter Donald Trump sind die alle ankerlos geworden. Er hat denen alle eine Jagdlizenz gegeben. Wir haben es eben gehört, dass es keine Möglichkeit gibt, irgendwelche Rechtsverfahren gegen die anzustreben. Und ich glaube, dass das eine riesengroße Katastrophe ist. Und ich schätze Eric sehr, aber ich bin längst nicht so optimistisch. Ich glaube, die amerikanische Justiz ist tief unterwandert von sehr strukturkonservativen Leuten. Das kann einen 40 Jahre Schatten bedeuten, bevor die Demokraten mit Mehrheiten, die sie nie haben würden, 2/3 Mehrheiten, um das alles wieder rückgängig zu machen. Amerika hängt ganz tief drin. Und jetzt kommt es noch besser. Robert Fico, der Mini-Orban, hat gestern Schlagzeilen gemacht.
Der Ministerpräsident der Slowakei.
Hat Schlagzeilen gemacht, indem er gesagt hat, er war bei Trump, fand das ganz toll und hat aber große Zweifel an seiner geistigen Zurechnungsfähigkeit. Was das bedeutet, ist, dass auf Europa zukommt, dass J.D. Vance binnen 6 Monaten möglicherweise zum Präsidenten wird, weil die Demokraten, weil die Republikaner ihn auch loswerden wollen.
Ohne daraus jetzt Schlüsse zu ziehen.
Und was das für Europa bedeutet, bedeutet dieselbe Politik wie Donald Trump, nur mit hoher Stringenz und ohne diesen ganzen Firlefanz. Und dann Gnade uns Gott. Also das wird eine sehr schwierige Zeit. Das ist eine Rechnung, die nicht gut gehen kann für die Welt. Denn der Mann hängt völlig mit den Silicon Valley-Milliardären zusammen, die auch völlig sich umgedreht haben. Vorher saßen sie den Clintons auf dem Schoß und heute können sie nicht genug von Herrn Trump kriegen. Solche Prinzipien, treuen Milliardäre haben wir ja da in den USA.
Ross, es ist ja so, dass die nach dem Wahlsieg von Trump vor einem Jahr wurde ja mit der Kettensäge an das Personal der US-Administration angesetzt, mit Ausnahme bei ICE. Da ist nämlich die Zahl der Beschäftigten mehr als verdoppelt worden, von 10.000 auf 22.000. Was weiß man denn darüber, was das für Leute sind, diese neuen ICE-Agenten, was auch deren Qualifikation und Motivation angeht?
Qualifikation ist sicher ein ganz wichtiger Punkt. Die haben inzwischen nur noch 4 bis 6 Wochen Training, bevor sie in dieser militärischen Uniform mit Waffen auf die Straße geschickt werden. Und dazu muss man auch wissen, ICE und das Heimatschutzministerium in der jetzigen Form sind nach 9/11 gegründet worden, also nach den Terroranschlägen auf die Twin Towers in New York. Die sind dazu ausgebildet, Terroristen aufzuspüren und festzunehmen, nicht dazu, den Autowäscher oder den Gärtner in einem Vorort einer amerikanischen Großstadt. Und das ganze Auftreten dieser Agenten ist auf Konfrontation ausgelegt und nicht auf Deeskalation. Ein normaler Polizist, auch in Amerika, würde ja erstmal deeskalieren, würde erstmal das Gespräch suchen, würde die Gesetze in der Regel beachten. Und das trifft hier alles nicht zu. Und man weiß inzwischen relativ wenig, wer all die neuen Rekruten sind bei ICE. Es kursieren Listen. Es gibt Gerüchte, dass zum Beispiel Neonazis dabei sind. Aber die Identitäten werden ja geheim gehalten und bis auf ganz wenige zeigen sich die meisten nur vermummt, sind also schwer identifizierbar. Und auch das macht es einfach so schwer, Leute zur Rechenschaft zu ziehen für ihr Verhalten. Wie wir jetzt sehen bei den Todesfällen von Rene Good und Alex Pretty. Und noch was Herr Kirschbaum gesagt hat, es sind eben nicht immer Kameras dabei. Der erste Tote von ICE, den gab es nicht in Minneapolis, sondern den gab es hier in Kalifornien, hier in der Nähe in Santa Ana. In der Nacht zum 1. Januar wurde ein schwarzer Afroamerikaner von ICE-Agenten erschossen. Das hat viel weniger Schlagzeilen gemacht, weil eben keine Kamera dabei ist. Und wie manche sagen, ja, wenn die sich schon so aufführen und so verhalten, wenn Kameras dabei sind, was machen die dann erst, wenn keine Kameras dabei sind?
Wie würden Sie denn ICE beurteilen als Behörde? Rechtsstaatswidrig?
Nein, es gibt schreckliche Beispiele von Übertreibungen und es hat wirklich einen ganz schlechten Ruf jetzt. Aber wir dürfen nicht vergessen, für Donald Trump ist Migration sowas von ein Gewinnerthema für ihn, bevor er Präsident geworden ist. Es war auf jeden Fall. Ja. Er hat 60% Zustimmung. Unter Biden kamen 200.000 Leute pro Monat über die Grenze. Jetzt ist praktisch null. Trump punktet auch bei demokratischen Wählern in vielen Staaten mit diesem Erfolg. Und das geht alles aufs Spiel jetzt wegen ein paar schlimme Beispiele hier. Und Trump hat ganz schnell erkannt, seine Popularität, sein wichtigstes Thema für die Zwischenwahlen im November, geht jetzt flirten. Und er hat ganz schnell zurückgerudert, das dürfen wir nicht vergessen. Und er will das Thema nicht aus der Hand geben, er braucht ein Gewinnerthema.
Aber er hat den Bogen überspannt und das kriegt er nicht wieder rein. Es gibt inzwischen sehr konservative republikanische Senatoren, die sagen, das Thema Grenzsicherung war unser Gewinnerthema. Ja. Und jetzt hat der Trump das zu einem Demokratenthema gemacht. Und ich glaube, an der Stelle, selbst in Amerika, sich nicht viel ändert. Aber bei solchen Meinungsumschwüngen, mentalen Meinungsumschwüngen, die Amerikaner sind keine Helden, die stehen, wenige in Minnesota und so weiter, stehen für Rechtsstaatsprinzipien auf der Straße. Das ist bewundernswert, aber das gilt längst nicht für alle Amerikaner. Nach meinen 3 Jahrzehnten dort würde ich da vorsichtig sein. Aber der Punkt bleibt ganz einfach, dass er zum Glück dieses Thema verspielt hat. Er hat einfach nicht begriffen, es wird auch jetzt rauskommen, die meisten dieser Migranten sind im Unterschied zu Deutschland. Kriegt ja keiner Stütze dort, der als Flüchtling dahin kommt. Wer binnen 3 Wochen nicht einen Job hat, isst seine Fingernägel ganz sprichwörtlich. Da gibt's sonst nichts. Damit gibt's eine hervorragende Integration. Es hat niemand sich beschwert. Ich habe das auch in Washington gesehen. Die Latinos, die da gekommen sind, die haben sich den Allerwertesten abgearbeitet. Und es war das größte Ziel, ein produktiver, steuerzahlender Mitbürger zu werden. Und davon kann man ja eigentlich nur träumen. Das wäre für uns in Deutschland auch hervorragend.
Welchen Einfluss haben denn diese konservativen Senatoren in Washington und bei den Republikanern?
Früher waren das gestandene Herren, meistens. Es gab nur wenige Damen, die waren reich genug und in ihrer Karriere gestanden genug,
um dann für Recht auf... Jetzt Widerstand auch
jetzt gibt es aber nur von den wenigen, die schon angekündigt haben, dass sie nicht mehr zur Wiederwahl anstehen. Die trauen sich jetzt aus der Deckung. Die Frage ist, ob ein paar andere dazukommen werden.
Klingt ja nicht sehr, sehr effektiv. Genau. Die Frage ist ja auch, klang jetzt schon mehrfach an, Herr Bierling, Migration, ein wichtiges Thema in den USA, wie bei uns auch, ganz anders gestaltet. Das hat ja auch gewaltige ökonomische Folgen. Also ich denke mal an Hoteliers, an Restaurants, Supermarktketten, die ja oft von illegalen Beschäftigten gelebt haben. Die haben ganz lausige Bezahlung bekommen. Die sind jetzt verschwunden. 600.000 wurden im letzten Jahr außer Landes gebracht. 1,9 Millionen sollen als freiwillige Selbstmigration auch verschwunden sein. Was bedeutet das ökonomisch für die USA? Nimmt man das einfach so hin in der Wirtschaft?
Nun, die Wirtschaft ist da doppelgesichtig. Auf der einen Seite ist natürlich die alte republikanische Tradition, je mehr Immigration, desto besser. Das war unter Reagan noch so. Der hat auch das größte Amnestiegesetz damals für illegale Immigranten erlassen, weil die Wirtschaft es so wollte, vor allem auch die Agrarindustrie, weil in Kalifornien, Frau Haas sieht das wahrscheinlich jeden Tag, die großen Erdbeerfelder und die großen Felder im Central Valley im Grunde von Latinos mehr oder weniger bestellt und die Sachen eingeholt werden. Das hat natürlich jetzt massive Konsequenzen. Wenn man Arbeitskräfte reduziert, wenn man weniger neue reinlässt, gleichzeitig hohe Zölle draufschlägt, dann muss das quasi die Inflation erhöhen. Es gibt einen Preisdruck, also die Löhne steigen unter Trump relativ schnell, auch deshalb, weil die Arbeitskräfte weniger werden. Ja. Das wirft eine Ökonomie natürlich in sehr große Probleme. Und das sehen wir ja. Trump ist von den ökonomischen Zahlen neu geschaffene Arbeitsplätze im letzten Jahr einer der schlechtesten Präsidenten der letzten 10 Jahre. Heute haben wir die Zahlen gekriegt, das Konsumentenvertrauen ist am niedrigsten Punkt seit ungefähr 15 Jahren. Das heißt, da gibt es tatsächliche Auswirkungen. Man glaubt nicht mehr an die Zukunft. Und Trump leidet natürlich besonders darunter, weil er in seiner Amtsantrittsrede damals am 20. Januar versprochen hat, das goldene Zeitalter beginnt jetzt, hat er gesagt, mit ihm. Jetzt wird er schon ein bisschen vorsichtiger. Jetzt sagt er, ja, nach einigen Jahren wird sich das eingemendet haben. Wir müssen durch harte Zeiten gehen. Und jetzt folgen ihm doch nicht mehr alle so, weil sie sehen, das waren im Grunde leere Versprechungen. Und gerade bei den Wechselwählern, die er abgezogen hat von den Demokraten, junge schwarze Männer, junge Hispanics, die sind am stärksten jetzt wieder bereit, zu den Demokraten zu gehen.
Frau Haas, Sie erleben das vor Ort ja vielleicht auch, also dieser Aderlass, dass viele, die für die US-Wirtschaft als Beschäftigte wichtig waren, nicht mehr da sind. Die Preise steigen durch den Druck auf die Löhne, beziehungsweise dass man eben Druck eigentlich auf die Unternehmer höhere Löhne zahlen muss, plus die Zollpolitik von Trump, die ja die Inflation anheizt. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Absolut. Ich habe Freunde, die Businesses haben, Anstreicherfirmen zum Beispiel, die einfach keine Anstreicher mehr finden. Die Arbeiter auf den Feldern, das sind fast zu 100% Latinos. Da macht kein weißer Amerikaner den Rücken krumm. Und die ganze Wirtschaft in Kalifornien, aber auch in Texas, in Florida und in vielen, vielen anderen Bundesstaaten, die beruht absolut auf der Arbeitsleistung von Immigranten. Und das macht sich jetzt schon bemerkbar, dass die fehlen oder sich nicht mehr zur Arbeit trauen, weil sie fürchten, von ICE aufgegriffen zu werden.
Aber das ist kein luftfreier Raum da, weil die Geschäftsleute haben sich beschwert, weil unsere Mitarbeiter kommen nicht mehr zum Feld. Und Trump oder die Regierungen haben dann die ICE-Beamten gesagt, konzentriert euch auf die Städte, wo Gefahr ist und lasst die Agrararbeiter im Kalifornien Central Valley alleine. Und das ist irgendwie passiert. Meine Tochter wohnt in Kalifornien, sie erzählt, die gehen jetzt wieder arbeiten in den Feldern, die haben nicht mehr so. Aber es ist auf jeden Fall ein Problem. 15 Millionen illegale Einwanderer leben in Amerika und die sind unheimlich wichtig für die Wirtschaft. Viele sind seit Jahrzehnten da, sind wunderbare Bürger. Aber Trump punktet mit seinen Anhängern.
Das ist aber doch irgendein Widerspruch. Die sägen doch den Ast ab, die Amerikaner, auf dem sie selbst sitzen.
Ja, das stimmt. Aber es gibt leider ein paar ganz hässliche Verbrechungen. Es gab in Georgia eine Krankenschwester, die ermordet worden ist von einem Illegalen. Und diese Geschichten werden, wie man vorstellen kann, in der polarisierten Welt der USA aufgebarscht. Und die haben so einen Schatten auf andere Geschichten. Wie Sie gesagt haben, 1,6, 1,9 Millionen haben sich selbst aus dem Spiel genommen, sind weggegangen. Ich kann mir vorstellen, ich meine, die Amerikaner haben nicht so ein langes Gedächtnis, aber ich kann mir vorstellen, Trump hat jetzt eine Umdrehung hier gemacht, hat Fuß vom Gas genommen, wenn das jetzt beruhigt und jetzt nicht mehr keine großen Abschiebungen kommen, es kann schon sein, dass Trump noch die Kurve kriegt, die Lage beruhigt sich und er hat dann wieder sein Gewinnerthema.
Trump-Prinzip funktioniert als Hassprediger.
Ja.
Das ist das Schlechteste, was in der amerikanischen Gesellschaft, die sozial sehr schütter ist, weil es kein Sozialsystem gibt, passieren kann. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Bürgerkrieg 1865 amtlich irgendwie vorbei war, aber spätestens seit den Zeiten von Newt Gingrich weitergelaufen ist.
Das war ein Republikaner, der quasi mit diese,
also was jetzt in Mager grob gesprochen Vorgänger, ein sogar noch hochrationaler im Vergleich, obwohl er damals schon sehr radikal war, Vorgänger der Mager-Bewegung. Ja. Es ist in der Lage der USA das Schlimmste, wirklich Öl in dieses Feuer zu gießen. Aber Trump hängt davon ab, weil er ein Mann von so vielen Widersprüchen ist. Der kann ja, wenn er sozusagen irgendwann mal vor einen Gerichtshof kommt, nur noch die Insanity Defense nehmen, also dass ich unzurechnungsfähig bin. Er hat ja jeden Tag ein neues Thema, um bloß nicht wieder zu Epstein zu kommen. Nur das hilft Amerika überhaupt nichts. Das ist doch das Problem. Er zaubert immer irgendwelche Sachen aus dem Hut und da kommt nichts bei rum. Da müssen wir umgekehrt sagen, bevor wir jetzt sagen, Trump ist an allem schuld, möchte ich auch mal den Blick kurz auf die Demokraten wenden. Das sind nämlich alles andere als Helden. Das sind meistens über 80-Jährige im Parlament, Herr Schumer und so weiter, die immer nur, wie man auf Englisch sagt, go along to get along, also bloß nicht irgendwie mal prinzipiengetreu Opposition machen. Und das hat Trump auch wieder sehr geschickt ausgenutzt, weil er jetzt viele Vergünstigungen für Leute, die kreditkartenabhängig sind, wo er auf einmal sagt, Martin, ich habe mal meinen inneren Martin Luther entdeckt, wir haben auf einmal eine Wuchergrenze, was eigentlich toll ist, was die Demokraten schon mal vor 30 Jahren hätten vorschlagen sollen. Insofern ist er sehr geschickt. Was ich aber sage ist, die ganze Sozioökonomie, die ganze politische Ökonomie der USA ist völlig auseinander. Und jetzt gucken wir uns noch an, was mit Schulden und mit dem Dollarkurs und so weiter, wo die Europäer nicht mehr die amerikanischen Haushaltsdefizite refinanzieren werden. Da bricht so viel auseinander, dass wir das, also da bewundere ich Eric Kirschbaum, der dann sozusagen immer sagt, das wird alles gut gehen. Ich hoffe es, aber allein meine Erfahrung sagt mir, dass das Gegenteil der Fall sein wird.
Vielleicht noch eine Frage zu dem Einsatz da in Minnesota. Jetzt hat Trump ja den umstrittenen Chef dieser gewalttätigen Miliz mit dem Namen Gregory Bovino abberufen. Es kommt einer mit dem Namen Tom Homan, der lässt sich gern als Grenzzar bezeichnen. Wird die Situation dann besser?
Hoffentlich, ja. Ich meine, Bovino war aus Central Casting, aus Schurke, ja, Nazi-Schurke mit seiner olivgrüne Jacke da und die Haarschnitt und er hat selber Gaskanister in Demonstranten geworfen. Das war wirklich eine ganz schlimme Figur und Trump hat ihn dann relativ schnell weggenommen, obwohl er ihn lange gelobt hat. Und Homan hat auch keinen super Ruf, aber im Vergleich ist er hoffentlich eine vernünftigere, kann mit Minnesota Governor Waltz besser zusammenarbeiten. Trump will zwei Dinge. Zwei Dinge habe er Angst. Er hat Angst vor ganz schlechten Umfragen und schlecht vor sinkenden Aktienkursen. Die Aktienkursen haben ihn bewegt, letzte Woche vielleicht in Europa von Grönland wegzukommen. Und dann schlechte Umfragen haben ihn, glaube ich, geleitet, hier eine Drehung zu machen. Mhm. Und er will Macht haben und er verliert Macht, wenn die Amerikaner Aktienkurse Verlust haben und auch wenn die Umfrage so schlecht gehen. Und das grenzt Trump ein. Und das ist Demokratie, oder?
Es ist nicht Demokratie, weil das hängt ja alles an Stephen Miller, der sozusagen der Rasputin und aus seiner eigenen Sicht Bismarck von allem ist, der Executive Order, stellvertretender Stabschef, der jede der Executive Orders da gepusht hat, der eine Agenda hat, die seine gesamte Familiengeschichte völlig betrügt. Seine mütterliche Großmutter kommt aus Belarus, ist also eine jüdische Geflüchtete und er hat ein Herrenrassedenken, das, also da ist Bovino manchmal noch ein Waisenknabe dagegen. Das ist unerträglich und das ist das operative Hirn von Donald Trump. Und das wird der letzte sein, von dem er sich befreien wird. Also da wird Kristi Noem und andere bis hin zu Pam Bondi werden da eher noch in die Wüste geschickt werden. Und das ist doch das Problem. Der nutzt doch Trump als eine Puppe. Und Trump begreift das gar nicht, weil er letzten Endes so ADD ist, dass solange er jeden Tag eine neue Nachricht hat, mit der er weltweit in den Headlines ist und nicht mehr nur in Amerika, ist Trump glücklich. Aber das führt ein Land in Verruf.
Widerspruch. Gerne. Also wir sehen Trump hier sozusagen als Marionette dunkler Kräfte. Irgendwelcher Peter Thiels aus dem Silicon Valley oder von Stephen Miller oder diesem Project 2025, das die Heritage Foundation gemacht hat. Trump ist schon die Spinne im Netz. Er entscheidet im Letzten, was passiert. Er bedient sich oft unterschiedlichster Ideen, vor allem, weil er in vielen Fragen einfach ein leeres Gefäß ist und keine eigene Ideologie ist. Aber er hat auch keine Loyalität zu irgendjemand. Er lässt jeden fallen, der ihm nicht mehr wirklich ins Programm passt. Das hat er jetzt mit Bovino gemacht, Kristi Noem, die Ministerin für Heimatschutz, die sich ihm so angedient hat, hündisch schon fast. Das ist nicht eine Garantie bei Trump, ob man nicht wirklich fallen gelassen wird. International sind alle schon fallen gelassen worden. Wir Europäer, die Israelis, die Saudis. Das ist ein Spiel, das Trump spielt. Da gibt es keine wirkliche Loyalität. Das ist vielleicht auch eine kleine Chance. In der Immigrationsfrage beginnt er schon seit mehreren Monaten Signale auszusenden. Zum Beispiel Visa in größerer Zahl, was die Unternehmen vor allem wollen, auch die Silicon Valley-Leute, für Hochqualifizierte wieder aufzulegen. Was an der MAGA-Basis, also dieser hundertprozentigen Trumpisten, nicht gut ankommt. Und er hat jetzt darüber gesprochen, vielleicht können wir sogar mit den Demokraten ein großes neues Einwanderungsgesetz machen, was auch bei den eigentlichen Trumpisten nicht sonderlich gut ankommt. Das heißt, er laviert hier und ist eigentlich kaum etwas verpflichtet, außer seiner eigenen Person. Das ist das Einzige, was er liebt.
Jetzt gucken wir vielleicht mal ganz kurz, dass möglicherweise ja die US-Grenzen jetzt in dieser Frage auch überschritten werden. Wir wissen ja seit einem knappen Jahr, dass J.D. Vance, der Vizepräsident der USA, Europa als Feindesland betrachtet. Jetzt ist er protokollarisch offensichtlich verpflichtet, gemeinsam mit dem Außenminister die Olympischen Winterspiele in Italien zu besuchen. Da gab es jetzt die Meldung, dass der Secret Service, der normalerweise die Leute ja bewacht, durch Eisleute verstärkt wird. Was ja viele irgendwie irritiert hat, nachdem, wie sich Eis jetzt auch da in den USA benommen hat, ist das so eine Art Provokation, die man sich da erlaubt? Was meinen Sie?
Es ist bestimmt ein Show-Effekt. Er will sozusagen die Reputation von ICE auch nach draußen tragen. Ich glaube, er hat so im Sinn, das wird so eine Prätorianergarde für mich. Das ist die einzige Behörde, die er wirklich aufbaut. Darüber haben wir ja schon gesprochen, von 12 auf 25.000. Das ist so etwas, was ihm bestimmt vorschwebt. Ob er damit jetzt besonders viel Effekt zu Hause erreichen kann, glaube ich nicht. Es ist so ein bisschen wieder der Finger im Auge der Europäer, obwohl er ja dann Meloni, seine gute Freundin, mit der versteht er sich ja blendend eigentlich, brüskiert. Also was da am Ende rauskommt, das würde ich jetzt noch nicht überbewerten.
Ich glaube, eine Kernfrage, um auf Ihr Argument noch mal einzugehen, ist, ob Donald Trump wirklich, und das meine ich jetzt ganz ernst, noch zurechnungsfähig ist. Darüber gibt es eine sehr lebhafte Diskussion in den USA. Auch und selbst Rubio hat heute, als Trump sich wieder mal völlig versprochen hat, gesagt, na ja, es gab ja auch andere Präsidenten, die sich verbabbelt haben. Wenn ich mir angucke, dass der Außenminister als treuer Diener seines Herrn praktisch einen Vergleich zu Biden herstellt, merkt man schon, was sich da ändert. Ich glaube nicht daran, dass Trump noch rational ist. Ich glaube, er hat schwere medizinische Probleme, wie auch ein deutscher Staatsführer von 1945 das hatte, der so von Drogen voll war.
Diese Vergleiche mit den Nazis, das führt völlig. Sie verhöhnen die Opfer und das, was die Nazis angerichtet haben.
Ich verhöhne nicht die Opfer, ich gucke mir die Machttheorie an, die dort steht. Und ich muss ehrlich sagen, dass Stephen Miller ähnliche Parallelen zu Goebbels hat. Der war auch ein Instrumentalist.
Aber ja, Richter, das ist das wirklich, dass wir nicht alles, was gleich hinkt, ist ein historischer Vergleich, wie man so schön sagt. Und die meisten historischen Vergleiche funktionieren nicht, weil es immer wieder ein Argument gibt dagegen.
Ja. Mein Kernpunkt bleibt, dass ich nicht glaube, dass Donald Trump weiterhin zurechnungsfähig ist. Und ich glaube, dass innerhalb der Republikanischen Partei sehr große Manöver stattfinden, zu sehen, wie man ihn los wird, weil man glaubt, dass man dadurch besser an der Macht bleibt. Und diese historischen Parallelen soll sich jeder selbst überlegen. Da kann man verschiedenerlei Meinung sein, das stehe ich gerne zu. Aber es bleibt trotzdem für ein Amerika, mit dem wir, glaube ich, wir haben das beide studiert, über 30 Jahre dort. Ich bin damals hingegangen aus Begeisterung, weil das war das Land der Freiheit, der positive Nordstern und so weiter. Und wenn man sich jetzt rückwirkend anguckt, auf welches Metier wir uns da verlassen haben, dann fragt man sich autobiografisch zurück, ob wir sozusagen den falschen Dampfer erwischt haben. Und das ist tragisch. Das ist tragisch für die gesamte Welt, weil natürlich die Reputation kaputt geht. Joe Biden hat gestern gesagt, ein einzelner Mann kann die Reputation und den Kurs Amerikas nicht verändern. Und ich glaube, das ist eine Hypothese, wo man nur hoffen kann, dass er recht hat. Ich würde das bezweifeln. Ich glaube, Trump verändert sehr viel von dem ganzen Bogen Amerikas weltweit.
Frau Haas, jetzt wollen wir ja noch mal gucken auch auf diese Protestbewegung, die in den USA ja auch offensichtlich eine Rolle spielt, ja, die auch diese Reaktion von ICE auch wieder erklärt. Man will also illegale, also das sind Aktivisten, man will illegale Migranten, also das Abschieben von Migranten, auch illegalen Migranten verhindern. Ist das eigentlich wie in Deutschland auch so ein urbanes Milieu aus Flüchtlingshelfern, Flüchtlingsfreunden, oder ist das eine größere, breitere gesellschaftliche Bewegung, die sagt, also so kann man mit Menschen, selbst wenn sie sich im Land illegal aufhalten, nicht umgehen?
Inzwischen ist es eine sehr breite Bewegung. Und gerade die Videos aus Minneapolis haben auch Menschen auf die Straße getrieben, die sonst nie protestiert haben. Also hier meine Nachbarn zum Beispiel, die sind über 70, die haben noch nie gegen oder für etwas protestiert. Selbst die sind mittlerweile auf die Straße gegangen mit Protestschildern. Und das sieht man einfach überall, denn ICE ist ja nicht nur in den Großstädten aktiv, sondern auch in ländlichen Gegenden. Man weiß nie genau, wann ICE dort auftaucht. Und gerade Kalifornien oder Minneapolis als demokratische Hochburgen sind ja im Angriffsziel von Donald Trump. Und das hat mittlerweile, also sogar meine, ich habe Trump-Anhänger in der eigenen Familie, als deren eigener Gärtner jetzt deportiert wurde, da kamen zum ersten Mal Risse in das Weltbild. Da gab es zum ersten Mal die Überlegung, dass das vielleicht nicht okay ist. Denn natürlich sind sie dafür, dass Kriminelle abgeschoben werden. Aber auch wenn hier in der Diskussion immer wieder von Illegalen die Rede ist, da wird vielleicht übersehen, das sind in der Regel Menschen, die seit vielen, vielen Jahren hier sind, die arbeiten, die Steuern bezahlen, die gut integriert sind. Das sind undokumentierte Nachbarn, Bürger, jeder, der in Amerika lebt, kennt diese Nachbarn, kennt diese Bürger, und da ist es natürlich einfach ein Zeichen von Solidarität, dass so viele entweder auf die Straße gehen oder versuchen, sie vor ICE-Truppen zu schützen.
Frau Haas, darf ich noch mal fragen, was Sie jetzt gesagt haben, auch in Ihre eigene Familie. Sie haben eine deutsch-amerikanische Familie, Sie haben amerikanische Anverwandte. Wie muss man sich denn das vorstellen? Da gibt es Trumpisten, da gibt es Leute, die ganz anders ticken, wahrscheinlich auch vor allen Dingen in Kalifornien. Wie geht der Riss da richtig durch Familien? Diskutiert man da oder fliegen da die Fetzen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir haben es lange vermieden, über Politik zu sprechen. Also ich bin mit einem Amerikaner verheiratet, und in meiner amerikanischen Familie zieht sich das ganze politische Spektrum vertreten. Wir sind sozusagen ein gutes Abbild von Amerika. Und wir haben es lange vermieden, über Politik zu reden. Das wurde dann in der Pandemie unvermeidlich, weil es natürlich darum ging, wird die Oma geimpft oder nicht? Lassen wir uns impfen oder nicht? Da wurde das zum ersten Mal sehr persönlich. Und jetzt wird es wieder sehr persönlich. Denn wie gesagt, der eigene Gärtner ist abgeschoben worden von meiner Cousine. Und da geht es dann schon ans Eingemachte. Und ich behandle oder betrachte die eingefleischten Trump-Anhänger, wie einige meiner Familienmitglieder, eigentlich wie Sektenmitglieder, weil sie keiner Kritik zugänglich sind. Und was man auch noch verstehen muss, Fox News und andere konservativen Sender sind die meistgesehenen Nachrichtensender hier, sind die Hauptnachrichtenquelle. Und wenn ich mich mit meiner Cousine unterhalte, dann hat sie natürlich nur die Ausschnitte von den Videos aus Minneapolis gesehen, die Regierungsaussagen stützen, und nicht sich das gesamte Video angeschaut. Wenn man Fox News schaut, wird einem die offizielle Regierungsmeinung präsentiert. Und da zieht sich einfach ein Riss durch alle Gesellschaftsschichten Amerikas. Und für mich ist das sehr interessant, weil meine Cousine eigentlich ein sehr kluger Mensch ist, sehr erfolgreich, hat ihr eigenes Business, lässt sich sonst eigentlich nicht gerne dreinreden, aber Trump fand sie immer schon toll, schon seit er im Apprentice im Fernsehen war. Und diese Begeisterung für ihn hat sie nie abgelegt, auch angesichts all der unglaublichen Dinge, die er von sich gegeben hat und all der Taten, die er seitdem, was er alles angestellt hat. Aber man muss auch sagen, jetzt ist er seit einem Jahr wieder im Amt und jetzt sehen auch die eingefleischten Anhänger, dass er fast nichts umgesetzt hat von dem, was er versprochen hat. Das ist bei den Immigranten ist er zu weit gegangen, aber auch sonst, wir haben es ja schon angesprochen, Inflation, Wirtschaft, er hat den Krieg in der Ukraine nicht beendet und viele, viele andere Versprechen, mit denen er angetreten ist, hat er nicht eingelöst. Und da zieht sich wirklich ein Riss mittlerweile auch durch seine eigene Anhängerschaft.
Kirschbaum, jetzt hat die Opposition ja, ist ja nicht machtlos in den USA, also die Demokraten in den beiden Kammern des US-Kongresses. Sie haben jetzt angedroht, wenn das nicht besser wird und wenn Trump nicht diese Gewalttätigkeiten eindämmt und eindämmen lässt, dann würde man den nächsten Shutdown veranstalten, das heißt also eine Haushaltssperre einlegen. Das muss man sich dann so vorstellen, man verlangt von der Regierung, dass die Haushaltsmittel für das Heimatschutzministerium nicht in diesem Haushaltsplan drinstehen. Damit sind sie faktisch blockiert. Sonst gäbe es einen neuen Shutdown. Ist das das nächste Drama in den USA?
Ja, das könnte wieder ein Shutdown kommen, nachdem vor ein paar Monaten das letzte zu Ende ging, eine ganz lange. Und die Demokraten, man sieht, die haben wieder einen Puls, die haben ein bisschen was gefunden hier, ein Thema, und die zeigen Widerstand. Und deswegen bin ich so optimistisch über Amerika. Es gibt Widerstand. Es gibt Widerstand in Minneapolis, es gibt Widerstand in Washington. Wir werden morgen sehen, was die Demokraten machen. Die brauchen nur 10 oder 7 Stimmen, um das zu blockieren, dass die Republikaner nicht diesen Haushalt durchkriegen. Und dann gibt es entweder wieder einen Shutdown oder die Republikaner knicken ein und die nehmen das Geld weg.
Entwickelt sich denn da bei den Demokraten möglicherweise eine neue Führungsfigur? Kann sich das wäre ja eine solche Gelegenheit. Man hört zwar immer wieder ein paar Namen, aber die tauchen auf und verschwinden.
Ja, die kommen hier durch die, aber es ist eine lange Zeit bis zum nächsten Election in 3 Jahren. Deswegen jemand, der jetzt kommt, wird bald. Aber man hört mehr von Hakeem Jeffries und das ist gut. Und Gavin Newsom hat diese Spitzname.
Das ist der Gouverneur von Kalifornien.
Gestapo Greg hat, wie Donald Trump Art, hat einen Spitznamen für ihn gefunden. Und das bleibt kleben bei Bovino. Alle werden in die Geschichte erinnern,
Gestapo Greg. Chef. Das heißt, die Frage ist ja, Herr Bierling, wird diese Eskalation jetzt weiter zunehmen? Im Moment hat man ja das Gefühl, dass Trump auf die Bremse tritt oder nimmt dann einen neuen Anlauf. Ich weiß, das ist eine Einschätzung oder Vermutung. Aber
Nee, wir können ja extrapolieren von dem, was wir sehen, wo es wahrscheinlich hingehen wird. Und es ist ja nicht nur Trump, der auf die Bremse tritt, sondern wir haben schon darüber gesprochen, dass die Republikaner ihm nicht mehr so zu folgen bereit sind, weil sie sehen, das ist für die Wahlarithmetik sehr schlecht, ihm da durch dick und dünn beizustehen, aber es gibt auch eben größtendrückte Unternehmerverbände, die sagen, das geht zu weit. 30 Unternehmer haben sich dafür ausgesprochen, Großunternehmen ausgesprochen, ihr müsst deeskalieren. Das heißt, das kommt jetzt von allen Seiten. Clinton, Obama sind nochmal aufgetreten, die Ex-Präsidenten der Demokraten. Ihr könnt es nicht weiter verschärfen. Und das merkt Trump natürlich. Trump hat ja auch den Spitznamen Taco. Trump always chickens out. Er zieht immer den Schwanz ein, wenn er auf sehr harten Widerstand trifft. In der internationalen Politik haben das China und Russland demonstriert. Und jetzt in der Innenpolitik merkt er, das ist kein Gewinnerthema mehr. Er läuft gegen eine Wand. Und wenn Trump eins kann, sich ganz schnell auch von Themen, wie er sich von Personen verabschiedet und auf was Neues zu setzen.
Herr Richter, Sie sind ganz kurz vom Ende der Sendung. Ist die US-Demokratie, die US-Gesellschaft, die ja auf eine lange Tradition zurückblickt, auch was Demokratie und Rechtsstaat angeht in der Geschichte, widerstandsfähig genug, auch Trump auszuhalten und zu überstehen?
Trump vielleicht, weil meiner Theorie nach wird er ja nicht mehr lange da sein. Die Folgen von Trump zu überstehen ist eine ganz andere Frage. Wir haben ja eben gehört, wie bei den Familiendiskussionen erst sehr spät überhaupt die Politik hochkam. Das war der Grund, weshalb ich damals aus den USA weggegangen bin, weil selbst sehr gestandene, kluge Anwälte in unserer Nachbarschaft, wenn man irgendwelche dieser Themen Civil Society hochbrachte, sagten die, dazu habe ich keine Meinung. Ich möchte nur als der bestbezahlte Anwalt für Private Equity und Hedgefondsmanager an der Ostküste bekannt sein. Und das waren alles Leute, die vorher auf liberalen Colleges waren. Da läuft etwas ziemlich schief. Und ich behaupte einfach, dass das, was Trump jetzt geschaffen hat, das ohnehin schon sehr fragile Gebäude, Checks and Balances, wenn man sich die amerikanische Verfassung anguckt, das ist ein Pustekuchen. Da ist nichts, sehen wir ja, die ist aufgelöst worden. das wird Trump so auseinandergebracht haben, dass ich fürchte, dass es sehr schwierig sein wird, to put the thing back together again, wie man
so schön sagt. Pessimismus und Optimismus hier in der Sendung gleich vereint gehabt. Ich bedanke mich bei Michaela Haas nach Laguna Beach in Kalifornien, bei Stefan Bierling, bei Erik Kirschbaum und bei Stefan Götz-Richter hier noch aus Berlin. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Krankenstand und Lifestyle Teilzeit. Arbeiten wir zu wenig? Aktuell ist bei Phoenix der Tag, jetzt auch gleich nach der Sendung mit Thomas Bade, darin unter anderem die Gedenkstunde im Bundestag anlässlich des Holocaust-Gedenktages. Bleiben Sie bei uns.